Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Müssten wir nicht eigentlich sofort aufhören, Öl, Gas und Kohle aus Russland zu kaufen, um eben Putins Kriegskassen nicht jeden Tag weiter zu füllen? Ich glaube, man kann sagen, alle würden das gerne, aber ob wir das schaffen, da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe mal zwei aktuelle Stimmen, den Vorstandsvorsitzenden von E.ON, dem großen Energieproduzenten, Leonhard Birnbaum, am Abend in den Tagesthemen, der zweifelt.
Das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist, dass wir keine Möglichkeiten haben, Gas, wenn wir russische Importe abstellen, komplett zu ersetzen aus anderen Quellen. Es gibt keinen internationalen Markt, in dem es genügend Gas gibt, während es auf der Ölseite bessere Möglichkeiten des Ersatzes gibt.
Das sagt der E.ON-Chef Birnbaum, und ich habe die Stimme von Christian Beyer, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Bonn, der heute Morgen bei uns im Deutschland von Kultur im Interview war, der es für möglich hält, dass wir es schaffen, aber auch den Preis benennt.
Die Folgen wären schon weitreichend. Wir haben ja berechnet, dass der Beitrag von solch einem Gaslieferstopp in der kurzen Frist so um -3% vom Bruttoinlandsprodukt wären. Das wäre schon ein deutlicher Rückgang. Und es müssten sich viele Bereiche in unserer Wirtschaft, aber auch wir im Privaten, müssten sich anpassen.
Also die Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers Beyer. Bei mir ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Almendinger, seit kurzem auch Vorsitzende des Zukunftsrats für Nachhaltigkeit in Rheinland-Pfalz. Frau Almendinger, wagen Sie eine Antwort? Müsste man diesen Schritt gehen, auch wenn er so massive Folgen hätte?
Nun, zunächst mal finde ich, was Herr Birnbaum sagte und Herr Beyer, dass sich das gar nicht so widerspricht. Also es ist ja unbestritten, dass wir bei allen Energiequellen Möglichkeiten haben, aber beim Gas eben am wenigsten. Und das wurde ja auch eben von Herrn Beyer betont. Und dass man Abstriche machen muss, ist ja auch eine Entsprechung. Insofern finde ich jetzt nicht, dass diese beiden Meinungen so auseinandergehen.
Die Frage, wo sie auseinandergehen, war jetzt nicht direkt zu hören in den O-Tönen. Ah. Aber dass der eine sagt, lass die Finger davon, der andere sagt, wir könnten es wagen.
Gut, dann, ich hatte die Original nicht gehört, sondern jetzt nur die O-Töne. Zunächst mal möchte ich sagen, dass auch die Ökonomie da in gar keiner Weise die eine Meinung hat. Die mathematischen Modelle unterscheiden sich massiv. Bei den einen, wenn man zum Beispiel Herrn Dolin hört, dann ist die Konsequenz für die Arbeitslosigkeit eingerechnet, die ja insbesondere dann bei bestimmten Industriesektoren massiv steigt. Und das sind natürlich auch Nebenkosten, die wir sprachen vorhin über Ungleichheit. Und das ist ja nicht eine kurzfristige, sondern eine langanhaltende mit einberechnet wird. Für mich ist die Frage tatsächlich schon seit Beginn des Krieges oder seit Beginn dessen, dass wir über dieses Embargo sprechen, sind wir uns wirklich sicher, dass so ein weitreichendes Embargo dazu führen würde, dass Putin beeinflusst werden würde hinsichtlich seiner Kriegsführung? Sind wir uns wirklich sicher, dass das diese Schauer des Krieges früher beenden würde? Und ich bin mir nicht sicher, ob das dazu führen würde, ob es nicht eine weitere Zündstufe, und dieses Mal wähle ich das Wort absichtlich, eine weitere Eskalationsstufe wäre. Und solange ich diese Antwort mir nicht geben kann und diese Antwort auch aus vielem, was ich lese, eigentlich so eindeutig gar nicht abgeleitet werden kann, denke ich, wir sollten uns eher ein bisschen Zeit lassen, um da nicht verschiedene Kollateralschäden gleichzeitig anzurichten und zunächst mal Vorsorge zu treiben. Und bei Vorsorge meine ich, dass wir das Maximalste tun, um die einzelnen Haushalte, aber auch die Industrien so aufzustellen, dass sie zumindest für eine bestimmte Zeit von Gas unabhängiger werden. Und da sehe ich, dass das gerade passiert, und deshalb auch vorhin mein großes Plädoyer, der Verhandlungen und diplomatische Prozesse weiterzuführen. Ich bin da eher, wenn auch ich nicht in allen Fragen dabei Herrn Scholz bin, aber eher auf dieser etwas abwägenden Seite von ihm und von Herrn Habeck und von vielen, die im Moment ja die Regierung führen.
Man muss ja konstatieren, dass selbst die Zögerlichen ja in gewisser Weise unglaublich schnell weg wollen von russischem Öl, Gas und auch von der Kohle. Also ein Jahr 2025 steht da im Raum, das sind etwas mehr als 3 Jahre, wenn wir das von jetzt aus betrachten. Was ja interessant ist, ich habe das gerade auch bewusst erwähnt, Ihre neue Rolle, die Sie da haben in dem Zukunftsrat für Nachhaltigkeit in Rheinland-Pfalz. Da kommen ja 2 Dinge idealerweise zusammen, wenn es uns gelingt, dass wir den Abschied von den fossilen Energieträgern unglaublich beschleunigen.
Ja, zunächst mal eine übergreifende Antwort. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ist das ein anderes Konzept als jenes, wenn wir über Abhängigkeit sprechen. Wir reden eher von der zu großen. Ich meine, das ist ja überhaupt gar keine Frage, dass wir uns in zu große, zu hohe Abhängigkeiten gegenüber Russland begeben haben, was insbesondere Gaslieferungen betrifft. Nachhaltigkeit ist ein anderes Konzept. Und jetzt kann man fragen, ja, was würde passieren, wenn wir die Abhängigkeit von Russland reduzieren würde, würde das zu mehr Nachhaltigkeit führen? Und ich glaube, da gibt es eine optimistische und eine negative, eine pessimistische Variante. Die optimistische ist, dass wir schneller erneuerbare Energien erschließen, dass wir mehr und schneller in Sonne, Wind, Kraft, Wasserkraft investieren. Und diese optimistischen Prognosen gehen dann davon aus, dass man es tatsächlich schneller schafft, nämlich schon in 10 Jahren und nicht erst 2045, wie Deutschland es vorhat, oder 2050, wie die EU das vorhat. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Weg ist oder ob nicht eine pessimistische Variante das ist, was wir sehen werden. Wenn ich mir die Ministerpräsidenten anhöre von ostdeutschen Bundesländern, wird ja spekuliert damit, dass man später aus der Braunkohle aussteigt, um diese Zwischenphase, wie es dann immer so schön heißt, zu überbrücken. Und wie lang dann diese Zwischenphase heißt und was das dann wieder für Atomkraft heißt, das sieht man jetzt in Belgien insbesondere. Das ist ja dann nochmal eine weitere Frage, die zu stellen ist. Also,
aber da ist ja, wenn ich da einhaken darf, ja, vielleicht auch genau das Problem zwischen den richtigen Entscheidungen, den nachhaltigen Entscheidungen und der sozialen Frage, die wir jetzt ja auch schon angesprochen haben. Das können Sie im Großen sehen, die Frage der Energieversorgung, macht man dann die eigenen Kohlefelder wieder auf, lässt man die Atomkraft länger laufen. Wir haben es im Kleinen jetzt erlebt, die Benzinpreissenkungsdebatte, die Schritte, die da jetzt ja auch beschlossen sind, wo man sieht, das sind kurzfristige Maßnahmen, die ganz konkret vielen Menschen helfen, die sonst keine Hilfe hätten, die nicht darauf warten können,
aber
dass
nicht
es in 10 Jahren
nachhaltig sind.
Genau, aber nicht nachhaltig sind. Ja. Wie kommen wir raus aus dem Dilemma?
Und ich meine, das würde ja, und das auch meine irgendwie zurückhaltende Reaktion, wo ich ja viele habe in meinem Umfeld, die da nicht mit mir gehen, und das finde ich auch in Ordnung. Man kann da geteilter Meinung sein, das ist keine richtige oder falsche Entscheidung. Aber ich habe den Eindruck, dass wenn wir jetzt sofort zu diesem Embargo greifen würden, wir diese schmutzigen Energien schnell wieder auf dem Tisch haben, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, ansonsten tatsächlich sowohl die Privathaushalte, die ja Vorrang haben, oder die Industrie so weiterlaufen zu lassen. Insofern, was ich ja so Mikrokonzepte finde, die ich großartig finde, weil sie auch so eine Innovation des Miteinanders führen sind. Ja, dass man jetzt in die einzelnen Haushalte so Energieexperten reinschickt und sagt, was kann man denn tatsächlich heute tun, um den Energieverbrauch in jedem einzelnen Haushalt zu senken. Ja, also dass beispielsweise Hartz-IV-Leute, das ist ja ein großes Modell in manchen deutschen Städten, dass man denen eine Weiterbildung gibt, sie dann in Wohnungen bittet und dann Konzepte ausarbeitet, die tatsächlich zu einer Reduktion des Energieverbrauchs führen, auch zu einem anderen Ernährungsverhalten beispielsweise, was natürlich auch dann energetische Folgen hat. So etwas ist das, was wir brauchen. Dafür haben wir nicht die Zeit, das ist mir schon klar. Aber wir müssen immer die Reduktion und den Umbau der Energien mit Nachhaltigkeitsfragen verbinden. Darum geht es im Übrigen auch Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz.
Mhm. Sie haben gerade Olaf Scholz erwähnt, der ja einen Auftritt hatte, einen längeren Auftritt bei Arne Will am Sonntagabend in der ARD. Und ich habe dazu eine Frage, die führt uns gleich auch in unser nächstes Thema. Denn bezogen auf die Wissenschaftler, die sich eben dafür ausgesprochen haben, dass wir jetzt schnell rausgehen sollten, einen Importstopp verhängen sollten gegenüber Russland, denen hat er zugerufen, das sei unverantwortlich, hier irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht funktionierten. Ist das eigentlich schon so Richtung Wissenschaftsbashing?
Naja, ich sagte ja eben schon, ich mich jetzt tatsächlich auch infolge dieser Sendung bei Anne Will, nicht nur davor, damit beschäftigt, ob man eigentlich davon sprechen kann, dass die Wissenschaft ein eindeutiges und in eine Richtung gehendes Ergebnis erzählt. Und das ist nicht der Fall. Es ist schlichtweg, sie haben hier eine breite Facette und das ist auch gut so, weil wir im Moment da Rechnungen aufstellen, die wir so ja ganz neu in Angriff nehmen, und es ist noch ein Trial and Error, und es ist auch ein Finden. Die Wissenschaft lebt von Falsifizierungen, sie lebt auch davon, immer präziser zu werden, und es ist im Übrigen nicht die Aufgabe der Wissenschaft, hier Politik zu machen. Sie kann beraten und kann Informationen zur Verfügung stellen, und ich glaube, das macht sie im Moment wirklich ganz wunderbar, und gerade deswegen, weil sie durch unterschiedliche Modellannahmen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, aber die Daten offenlegt und die Modellannahmen offenlegt. Und insofern habe ich das im Gegensatz zu anderen gar nicht jetzt als das Wissenschaftsbashing verstanden. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen konzilianter und anders ausdrücken können, ohne jeden Zweifel. Aber es hat ja überhaupt nichts, auch nur im Entferntesten, zu tun mit Corona-Leugnern oder sonstigen Dingen, wo man sagt, also was will denn die Wissenschaft? Also das finde ich eine falsche Ineinsetzung.
Da sind wir dann wahrscheinlich gleich. Jutta Almendinger hier im Deutschlandfunk Kultur.